Darf ich mal um Handzeichen bitten? Wer hat gestern das Ja-Wort von Kate und William gesehen? Es müssten nach der Statistik die Hälfte der hier Anwesenden sein. 3 Milliarden waren es. Ihr seid Christen. Macht sowas nicht. Die Kate ist gestern in den Status einer Prinzessin, einer Thronanwärterin katapultiert worden durch ein einfaches Ja-Wort. Und meine Botschaft heute Nachmittag ist die, auch du sollst königlich, priesterlich leben. Du sollst Königin, König sein, Priesterin, Priester. Was ist damit gemeint? Wie geht das? Wir sagen schnell und lapidar, ja, ich bin Christ. Und denken gar nicht darüber nach, dass dieses Wort ja eigentlich schon beinhaltet, ja, ich bin ein Gesalbter, ein von Gott gewürdigter Beauftragter. In dem Programm steht ein Sonderbeauftragter. Ja, als Christ sind wir zu Königen und Priestern gemacht. Damals im Alten Testament, als Gott sich dieses Volk erkauft, erlöst hatte aus Ägypten, da sagte er in 2. Mose 19, noch bevor er ihnen die Gebote gibt, in 2. Mose 19, Vers 5, ihr sollt mein Eigentum sein, aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Gott hatte sich gedacht, dass dieses ganze Volk gemeinschaftlich Könige, Priester sind für ihn, und auch für die Umwelt, für die anderen Nationen, an diesem Volk sollte erkennbar werden, so denkt sich Gott eine weise Regierung und eine Mittlerschaft, eine Verbindung zu Gott. Ihr sollt mir ein Königreich sein von Priestern. Wann war das mal der Fall, dass wirklich ausnahmslos alle Könige und Priester waren? Das Volk hat das nie erfüllt. Es hat eigentlich nicht stattgefunden. Ich habe neulich mal so nachgedacht, die Stiftshütte war eigentlich viel zu winzig dimensioniert für so ein riesiges Volk, aber der Zulauf war wahrscheinlich auch gar nicht so groß. Das Volk erfüllte nie diese hohe Berufung, dass sie ein Königreich von Priestern sein sollten. Und dann zieht Gott ja auch den Kreis enger. Er sagt hier, ihr aus dem Stamm Levi, euch habe ich berufen, dass ihr vor mir stehen sollt in meinem Heiligtum. Ihr sollt mir die Priesterschaft stellen, der Stamm Levi. Aber wie ist das hier vor Ort? In Bayern, in Rosenheim, Kufstein, Traunstein oder wo ihr alle herkommt? Seid ihr Könige und Priester? Es gibt so eine Bierwerbung, heute ein König. Hast du schon mal darüber nachgedacht, du sollst heute ein König sein? Nicht ein König Pilsener trinken, sondern ein König, Priester sein. Ein Melchisedek für deine Umwelt. Wir lesen das dreimal im Buch der Offenbarung. Dreimal in Offenbarung 1, Vers 5. Offenbarung 1, Vers 5. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit. Das ist schon mal so eine erste Aufgabe. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht, damit auf Gott eine Ehre fällt. Die Verherrlichung Gottes, das ist unser Ziel. Darum sind wir Priester. Aber noch ein zweites Mal wird das in der Offenbarung gesagt, in Offenbarung 5, Vers 9. Offenbarung 5, Vers 9, da wird ein Lied gesungen und das lautet, du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Nicht mehr nur so Spezialisten aus dem Stamm Juda oder dem Stamm Levi, sondern aus jedem Stamm. Und du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Hier ist die Betonung auf dem Herrschen. Offenbarung 1, dass wir zur Ehre Gottes sein sollen, ihm sei die Herrlichkeit. Und hier, wir werden einmal über diese Erde regieren. Es ist unglaublich. Herrschen dürfen. Und nochmal am Ende der Offenbarung, in Offenbarung 20, finden wir sein drittes Mal. Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Das ist Gottes Gedanke über uns. Wir sollen für ihn Könige und Priester sein. Erstaunlich. Zur Wiederholung von dem letzten Beitrag. Der Jesus kam als Prophet, als Priester und als König. Er hat von Gott zu uns geredet. Er hat uns den Vater offenbart. Das ist die Aufgabe eines Propheten, Gott mitzuteilen. Aber ein zweites, er hat uns auch mit Gott versöhnt. In der anderen Richtung uns Gott nahegebracht. Er versöhnte die Menschheit mit Gott. Das ist priesterlicher Dienst. Und ein drittes, Jesus wird einmal herrschen unter den Menschen und er wird die Verbindung wiederherstellen zwischen Gott und Menschen. Er wird herrschen, Gott selbst wird unter ihnen wohnen. Diese drei Dinge. Aber was hat das mit uns zu tun? Lebst du als ein König und als ein Priester? Übrigens, wir lesen nicht, dass er uns auch alle zu Propheten gemacht hat. Ich werde auch nachher noch erklären, warum. Ich behaupte, wenn das Priestertum funktioniert, brauchen wir keine Propheten. Wenn das Priestertum ausgeübt wird, wie es gedacht war, erübrigen sich die Propheten. Im Alten Testament war das so, König und Priester wurde man durch Geburt. Es konnte niemand, der sich vielleicht berufen fühlte, sagen, ich würde gerne Priester werden, sondern man musste zu dem betreffenden Stamm gehören. Genauso auch die Königslinie. Man wurde es von Geburt. Und Prophet wurde man durch eine spezielle Berufung Gottes. Und das konnte sowohl Männer als auch Frauen treffen. Ähnlich ist im Neuen Testament. Im Neuen Testament haben wir alle durch eine Neugeburt die Berufung oder die Würde, Könige und Priester zu sein. Durch die Wiedergeburt hat Gott uns zu Christen, zu Gesalbten gemacht. Wir sind Könige und Priester. Und auch heute noch benutzt Gott Einzelne prophetisch, die ganz gezielt vielleicht Gottes Worte reden können in gezielte Situationen. Ein König, was ist ein König? Das muss man ja heute schon fast erklären, weil es kaum noch welche gibt. Ein König, das ist ein Regent über ein Reich oder über einen Bereich, über den er eingesetzt ist. Und der König hat über diesen Bereich eine Autorität. Er ist aber auch für seine Untergebenen verantwortlich, wenn er kein Despot sein will. Er ist einer, der sich für seine ihm Anvertrauten interessiert und für sie sorgt. Das ist ein guter König. Was ist ein Priester? Ein Priester ist jemand, der nahe bei Gott ist, der Gott kennt, der vertraut ist mit Gott, aber der aus dieser Beziehung zu Gott auch einen Kontakt herstellen kann für andere zu Gott hin, der die beiden miteinander in Berührung bringen kann. Ein Priester, das ist jemand, der Menschen bei Gott vertritt. Meine Frau bekam letzte Woche einen Brief von einer gewissen Natalie. Und sie hat sich Jahre nicht gemeldet. Sie hat mit meiner Frau Abitur gemacht. Eine junge, erfolgreiche Frau. Sie hat Jura studiert und wurde Rechtsanwältin. Und sie ist hübsch. Und in diesem Brief schreibt sie, Gabi, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, ich habe seit einem Jahr die Diagnose Krebs. Und anfangs wurde es erfolgreich operiert, aber jetzt ist es wieder aufgebrochen. Und es sieht nicht gut aus. Gabi, ich bitte dich, dass du für mich betest. So Gott will, werden wir uns ja vielleicht nochmal sehen. Meine Frau war so berührt und musste so weinen, dass diese Natalie sich plötzlich bei ihr meldet und sich von ihr was erhofft. und weiß, vielleicht ist Gabi die richtige Adresse. Das heißt, es ist Priester zu sein, einen Kontakt herzustellen für andere, zu Gott. Ein Priester kommt aus der Begegnung mit Gott und führt andere dort hinein. Und ein Prophet, das ist jemand, der von Gott berufen ist, beauftragt ist, das, was er von Gott gehört hat, aufs Herz gelegt hat, gezielt weiterzugeben, deutlich mitzuteilen. Er ist sozusagen ein Dolmetscher Gottes für unsere Zeit. Und er bekommt vielleicht was aufgedeckt, was anderen nicht so bewusst ist. Er hat eine Last. Wir haben heute Mittag gehört, Herr Jesus, er hat uns geliebt, er hat uns von unseren Sünden gewaschen in seinem Blut und er hat uns zu einem Königtum, zu Priestern gemacht, für seinen Gott und Vater. Ich will dazu drei kurze Schlagworte sagen. Ein König, das ist jemand, der seine Umgebung bestimmt und nicht so sehr durch seine Umgebung bestimmt wird. Kannst du das für dich anwenden? Ein König, das ist jemand, der auf seine Umgebung durchfärbt und nicht so sehr vereinnahmt wird. Ein Priester, was ist das? Ein Priester, das ist jemand, der in der Gegenwart Gottes lebt. Nicht nur mal sonntags da kurz erscheint. Ein Priester, das ist jemand, der in der Gegenwart Gottes lebt und andere dorthin mitschleppt. Und ein Prophet? Ein Prophet ist jemand, der eine Botschaft hat für diese Welt. Und wir sind genau zu diesen Aufgaben berufen, Könige, Priester und Propheten zu sein in dieser Welt. Ich finde, man sieht das auch schon ganz schön in Johannes 17, in dem Gebet, wo der Herr uns vor seinen Vater bringt. Da sagt er nämlich in Johannes 17, Vers 18, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Wir sind Gesandte. Wir sind Beauftragte, sozusagen Propheten für diese Welt. Und dann sagt er einen Vers später, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Früher stand bei dem hohen Priester hier auf der Stirn, auf einer Goldplatte, geheiligt für den Herrn, beschlagnahmt für Gott, ausgesondert für den Dienst im Heiligtum. Und so sagt der Herr Jesus auch, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien, Menschen, die von Gott in Beschlag genommen sind, die für ihn da sind. Und dann sagt er in Johannes 17, Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Das steht noch aus, dass wir verherrlicht werden, wie er herrlich ist. König, Priester und Prophet, ihr Väter, wer ist hier Vater in diesem Raum? Könnt ihr euch mal bitte melden? Vater. Ja, da sind doch schon etliche. Vaterschaft hat zum Beispiel viel damit zu tun, dass man für sein eigenes Haus ein König ist, ein Priester und ein Prophet. Auch ihr Männer, euren Frauen gegenüber, seid ihr Propheten, die den Kindern zum Beispiel die Bibel erklären können? Seid ihr Priester, die zu Hause dafür sorgen, dass Anbetung zu Gott aufsteigt, dass Gott angebetet wird, dass Fürbitten geschehen? Seid ihr im guten Sinne Regenten, die klare Richtungen vorgeben, Direktiven, Regeln? Sind wir zu Hause Propheten, Priester und Könige? Also ich stelle fest, das ist eine brutal schwere Aufgabe. Ich habe jetzt 2, 3 Kinder, die so in die Pubertät vorstoßen. Und ich merke auf einmal, ich brauche ein ganz anderes Erziehungskonzept. So, mit Kindern umgehen, das liegt mir, aber mit Pubertierenden. Bin ich für meine Kinder ein Prophet, ein Priester, ein König, der sie in Gottes Gegenwart führt? Kannst du deinen Kindern Gottes Wort vermitteln? Gelingt dir das? Kam jemals dein Kind auf dich zu und hat gesagt, du Papa, kannst du mir das mal erklären? Ich verstehe das nicht. Dazu wäre es ganz gut, wenn du selber die Bibel ein bisschen kennst und darin studierst. Ich glaube, das vernachlässigen viele Väter. Da sind manchmal die Mütter aktiver und kundiger. Kannst du deinen Kindern die Bibel erschließen? Bist du ein Prophet? Haben dich deine Kinder schon mal zu Hause auf den Knien ertappt? Und da kam die Tür rein und du hast gerade mit deiner Frau darum geschrien oder so? Haben unsere Kinder immer wieder mal dabei entdeckt, dass wir beten, dass wir vielleicht auch für sie beten? Sehen deine Kinder, wie du Zeit über der Bibel verbringst? Dich vor Gott auf den Knien? Noch eine peinliche Frage, die gilt auch mir. Vertraust du mehr der Priesterrente oder der Riesterrente? Glaubst du, dass Gott seine Verheißungen wahr machen wird? Dass er gesagt hat, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt? Worauf baue ich meine Zukunftsabsicherung? Auf den Euro? Glaube ich, dass Gott sein Wort wahr macht, dass er den nicht versäumen und verlassen wird, der ihm vertraut? Ich beobachte das bei meinen Kindern, wie sie ganz, ganz genau darauf achten, bei uns Eltern, ob wir wirklich Gott vertrauen. Und vor allen Dingen unsere mittlere Tochter, die Talita, die ist jetzt 11. Ich glaube, die kennt unseren Kontostand besser als ich. Und sie achtet darauf, ob wir Gott erleben, auch gerade in diesem Bereich. Was beobachten deine Kinder an dir, wenn du sonntags zur Gemeinde gehst? Ist da was Königliches, was Priesterliches? Oder ist das mehr so ein Gottesdienstbesucherstrom? Das ist ja ein Witz für sich, ein Gottesdienstbesucher. Das gibt's gar nicht. Es gibt entweder einen Gottesdiener oder einer, der Gott nicht dient. Aber ein Gottesdienstbesucher, das brauchen wir nicht. Wie sehen dich deine Kinder zur Gemeinde gehen? Wir haben vor einigen Wochen Folgendes erlebt. Wir saßen sonntags morgens zusammen. Die Stunde sollte gerade losgehen. Da steht ein junger Bruder auf. So ein Hühne, arbeitet beim TÜV. Geschwister, er hat selber 5 kleine Kinder, alle noch unter 11. Ich habe mich heute Morgen gefreut, als sie sagten, lass uns zum Haus Gottes gehen. Und ich will euch mal erklären, warum. Ich habe mich richtig gefreut auf den Sonntagmorgen mit euch, um den Herrn hier anzubeten. Wisst ihr warum? Gestern am Samstag habe ich meine Garage aufräumen wollen. Und ich habe vormittags hin und her sortiert und umgeräumt und umgeschichtet. Und nach einer Stunde dachte ich, das ist alles Quatsch. Ich schieb nur hin und her, das Zeug muss raus. Und da lagen alte Kotflügel und altes Getriebe und irgendwas, werde ich nie mehr brauchen. Ich habe alles rausgeräumt vor das Garagentor. Und dann rief mich meine Frau zum Kaffee trinken. Samstags nachmittags. Und dann habe ich noch kurz gebetet, Herr Jesus, das wäre echt toll, wenn du dafür sorgen könntest, dass der Schrott wegkommt. Und geht rein, trinkt Kaffee mit seiner Frau und er sagt, als wir am Tisch sitzen, höre ich auf einmal so eine Melodie. Irgend so ein Schrotthändler fährt durchs Dorf. Und er, das darf nicht wahr sein. Samstags nachmittags. Geschwister, das wollte ich euch heute Morgen erzählen. Ich habe gebetet, Herr Jesus, ich würde mich freuen, wenn der Schrott noch wegkommt. Und wisst ihr was? Jesus hat nicht nur meine Garage entmüllt, sondern mein ganzes Leben. Der hat den Schrott mitgenommen. Der hat sogar noch dafür bezahlt. Das hat gestern der Schrotthändler nicht gemacht, sagt er. Und wisst ihr, ich glaube, das wird auch seinen Kindern für immer eindrücklich bleiben. Der Papa hat sich gefreut, zum Haus Gottes zu gehen, in die Gemeinde zu gehen. Und der Papa war am Übersprudeln, weil er eine Erfahrung mit Gott gemacht hat. Mein Herr hat mein Leben entmüllt und er hat dafür noch bezahlt. Psalm 122, Vers 1. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Ist so was von dieser Freude bei uns? Oder ist das alles mehr so ein bisschen eine verdrießliche Veranstaltung und so ein Pflichtprogramm? Gestern in der Unterhaltung mit Ingetraut sagte sie, also das haben meine Eltern mir auf jeden Fall mitgegeben. Absolut oberste Priorität und absolutes Lebenszentrum war die Geschwisterschaft, die Gemeinde. Dafür haben wir gelebt. Das heißt, für Gott ein König, ein Priester zu sein. In Psalm 87, Vers 2 heißt es, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Und ich glaube, es ist Harold St. John, der darüber sagte, Was heißt das? Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs? Ist Zion eine Fußballmannschaft oder was? Nein, das heißt, Zion, das ist der Berg Gottes, dort, wo der Palast des Königs stand und der Tempel Gottes. Und darauf hatte Gott sein besonderes Augenmerk, auf Zion. Das war ihm das Kostbarste, mehr als alle Wohnungen Jakobs. Gott liebt auch unsere Wohnungen, Gott liebt unsere Familien sehr. Aber mehr liebt er Zion, sein Werk, seine Gemeinde. Darüber wacht er. Lieben wir auch die Gemeinde? Und hier in Psalm 87 heißt es weiter, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Herrliches ist von dir geredet, du Stadt Gottes. So? Und an unserem Küchentisch? Wird da auch Herrliches geredet von der Gemeinde? Wie geht denn das zu, wenn wir sonntags mittags nach Hause kommen nach der Predigt? Ja, das war ja heute auch wieder mal abzusehen, da hat er wieder genau dasselbe und ach, und hast du den gesehen? Was wird bei uns zu Hause geredet über die Geschwister? Sind wir Könige und Priester, die die Ehre Gottes befördern? Ich finde es so königlich, wenn jemand, der Autorität hat, sich entschuldigen kann zum Beispiel. Ich habe meinen Schwiegervater da ein paar Mal beeindruckt. Der hat die Größe, sich bei seinen Kindern zu entschuldigen, wenn ihm was unterlaufen ist oder bei seiner Frau. Das ist wahre Autorität. Sind wir solche Könige, die Schwächen und Fehler einsehen, Sünden bekennen? Was guckt sich die jüngere Generation bei uns Älteren ab? Imitiert sie nur unsere Interesselosigkeit? Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Sind wir tatsächlich schon Könige? Die Bibel betont hier eine Reihenfolge. Da, wo der Herr ist, da wird auch sein Jünger sein. Ist unser Herr schon König? Ja, er sagte in Matthäus 28, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Aber noch sitzt er zu Rechten Gottes und wartet auf den Tag, da alle seine Feinde ihm zu Füßen liegen, dass er herrschen kann. Noch sind wir nicht am Herrschen, sondern noch sind wir am Ausharren. Und das ist Gottes Programm für uns heute. 2. Timotheus 2, Vers 12. Wenn wir mit ihm ausharren, dann werden wir auch mitherrschen. 2. Timotheus 2, Vers 12. Jetzt gilt es, so wie damals der gesalbte David ein kleiner, verachteter Floh in der Wüste war. Er war gesalbt. Er war schon als König eingesetzt. Aber regierte er? Nein, er musste sich erstmal bewähren, über Jahre. Wenn wir ausharren, dann werden wir auch mitherrschen. Und genauso sagt es auch der Apostel Johannes in der Offenbarung, als er auf der Gefangeneninsel Patmos ist. Er schreibt, ich, Johannes, euer Mitbruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus. Obwohl er ein Gefangener ist, ein Verbannter auf dieser lumpigen Insel, weiß er, ich muss durchhalten. Das Königtum liegt mir bereit, die Krone. Ich warte. Ich habe die Salbung empfangen, aber ich bin noch nicht eingesetzt. Ich lebe in einer Bewährungsphase, dafür sind wir hier auf dieser Erde. Vor einiger Zeit bekam ich einen Anruf aus der Psychiatrie von einem jungen Mann, der durchgedreht ist. Der schreibt mir die verrücktesten Drohbriefe und er rief an und sagte, kannst du mich besuchen kommen? Mir geht's so schlecht. Ich sagte, du hast mir ziemlich üble Briefe geschrieben in letzter Zeit. Ach, komm, ich besuche, mir geht's so elend, ne? Dann fuhr ich ins Krankenhaus, in diese geschlossene Abteilung der Psychiatrie und kam dann an so eine Sicherheitsschleuse. Und dann kommt da so eine Aufsichtsschwester zu mir. Was möchten Sie? Ja, ich möchte den Sohn so besuchen. Sind Sie Priester? Ja, ich bin Priester. Ja, Wir sind Priester. Priester haben ja ein brutal schlechtes Image. Gerade nach dem letzten Jahr, den ganzen Enthüllungen mit Missbrauchsfällen. Wir denken sofort an so einen katholischen, ordinierten Geistlichen, an so einen Beruf. Aber ganz anders war das früher. Ein Priester, das war ein Ratgeber. Das war eine Arztperson, ein Zurechtbringer. Wir lesen im Buch Maleachi, was Gott sich eigentlich unter einem Priester vorstellte, mitten im Buch Maleachi, am Ende des Alten Testaments. Maleachi 2, Abvers 5. Mein Bund mit ihm, mit Levi, mit dem ersten Priester oder mit dem Stammvater aller Priester, mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede. Und ich gab sie ihm zur Furcht und er fürchtete mich. Und er zitterte vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. Er wandelte mit mir in Frieden und Geradheit. Und viele brachte er von ihrer Ungerechtigkeit zurück. Ja, die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren. Das Gesetz sucht man aus seinem Mund. Das ist ein Priester nach Gottes Herz. Jemand, den man aufsucht, wenn man ein Problem hat. Wenn man seelsorgerlichen Rat braucht. Jemand, der einen zurechtbringen kann. Jemand, der andere von Ungerechtigkeiten zurückbringt. So sollte ein Priester sein. Deshalb, wenn unser Priestertum funktioniert, brauchen wir keine Propheten. In Schottland, im Norden Schottlands, steht eine kleine Kapelle in dem Dorf Falkirk. Und dort in dieser Kapelle saß ein 14-jähriger Junge. Während eines Gottesdienstes, und es wurde vorgelesen, 1. Petrus 2, Vers 4. 1. Petrus 2, Vers 4. Jesus, der auserwählt kostbare Stein, wurde von Menschen verworfen. Aber auch ihr werdet als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Und dieser junge Mann saß dort in der Bank und es hat ihn durchzuckt. Ihr sollt lebendige Steine sein, eine heilige Priesterschaft. Lasst euch einbauen in dieses Haus. Wisst ihr, wer dieser junge Mann war? Das war David Livingston. Und weil der Pfarrer vorne vorlas, wir sollen Living Stones sein, hat ihn das Wort umgehauen. David, ich brauche dich als einen lebendigen Stein. Lass dich einbauen. David Livingston, er wurde später der große Afrika-Missionar. Er machte seinem Namen alle Ehre. Er ließ sich in Gottes Pläne einbauen. Er war ein lebendiger Stein. Er sagte später, ich möchte gerne die offene Wunde dieser Welt heilen. Und deshalb wurde er Forscher und Missionar. Er stellte sein Leben Gott zur Verfügung. Und dort in diesem Abschnitt, den der David damals so wachgerüttelt hat, in diesem Abschnitt lesen wir, was Gott von seiner Priesterschaft erwartet. In 1. Petrus 2, Vers 5 heißt es, wir sind ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Wozu? Um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Das ist unsere erste, vornehmliche Aufgabe. Wir sollen Priester Gottes sein, die Gott etwas zurückgeben, Gott etwas bringen können. Und zum Zweiten, 1. Petrus 2, Vers 9, wir sind eine Priesterschaft, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Ich glaube, hier sehen wir diese zwei Schwerpunkte. Wir sind Priester Gottes, um geistliche Opfer darzubringen, um Gott mit unserem Leben zu verherrlichen. Aber auf der anderen Seite sollen wir auch seine Tugenden verkündigen, also Gott unserer Mitwelt begreiflich machen, von seinen Taten in unserem Leben erzählen können. So ähnlich wie das Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist unsere Aufgabe als Priester. Das hat ein Priester beides auf dem Herzen. Gott und den Menschen zu dienen. Ich finde, das wird sehr plakativ ausgedrückt in Psalm 26. Psalm 26, Vers 6. Dort heißt es, den ersten Teil kann ich nicht so ganz von mir sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld, aber dann, ich umgehe deinen Altar, Herr. Das machten damals die Priester. Sie wuschen sich, bevor sie ihren Dienst tun konnten, und dann umschritten sie den Altar. Bist du sonntags morgens dabei, wenn man die Opferstelle von allen Seiten betrachtet? Wenn wir Golgatha wieder ganz neu in den Fokus nehmen, bist du dann dabei? Und dann steht hier, warum? Um hören zu lassen die Stimme des Lobes. Das sollen wir tun. Wir sollen Golgatha begreifen und dann Gott loben aus vollem Herzen. Wir sollen geistliche Schlachtopfer bringen. Das ist das Erste. Aber dann geht es ja weiter. Um hören zu lassen die Stimme des Lobes und um zu erzählen alle deine Wundertaten. Ihr Menschen, wir haben eine Botschaft für euch. Ich möchte euch ganz kurz erzählen, wie ich Priester bin. Und ich kann hier alles Mögliche erzählen, ich bin ja gleich wieder weg. Nein, ich dachte, das ist vielleicht gar nicht schlecht, einfach mal konkret zu werden. Ich kann nur sagen, für mich war es ein Segen, meine Frau Gabi zu finden und als Mitpriesterin zu haben. Sie ist es, die mich anspornt. Komm, Andreas, wir beten. Meine Frau hat gesagt, Andreas, es darf kein Schultag vergehen, wo unsere Kinder ohne ein Wort Gottes aus dem Haus gehen. Sorg dafür. Meine Frau sagt mir jetzt neulich, du, Andreas, ich habe den Eindruck, unser Nathan, der findet nicht Tritt im Bibellesen. Kannst du dich nicht mit dem morgens eine halbe Stunde früher, Wecker ein bisschen früher stellen, mit ihm treffen und ihm zeigen, wie man Bibel liest? Wie man das gewinnbringend macht. Ja, das machen wir jetzt. Wir haben eine WG. Wir wohnen als Wohngemeinschaft zusammen mit Zivis, mit Hauswirtschafterinnen und Helfern und sind jeden Morgen in der komfortablen Lage, dass wir eine Hausandacht machen können. Wer kann das schon? Das ist ein Privileg. Aber ich treffe mich auch einmal die Woche morgens früh um 5:45 mit einem psychisch labilen, der Beistand braucht. Das ist priesterliche Arbeit. Ich treffe mich einmal die Woche vormittags um 5:45 mit meinem Mitverantwortlichen Timo Fischer, um namentlich für die Geschwister der Gemeinde zu beten. Ich habe gehört, hier in Rosenheim trifft man sich auch unter den Brüdern. Das ist Priesterdienst. Der Priester trug die Namen aller Stämme auf den Schultern und auf dem Herzen, eingraviert in Edelsteinen. Das ist die Aufgabe des Priesters, Namen vor Gott zu tragen und nicht nur herunterzuleiern, sondern sie wirklich Gott im Gebet zu bringen. Wir haben jetzt in unserer jungen Freizeit letzte Woche uns vereinbart, immer während abends die Abendbibelstunde läuft, bleiben 2, 3 Mitarbeiter zurück im Nebenraum und beten gezielt für jeden Jungen der Freizeit. Namentlich, mit Herz. Wir haben am Donnerstagabend die große Freude erlebt, dass 7 Jungs sich in einen Jesus gestellt haben, sich bekehrt haben. Bist du ein Priester? Nimmst du diese Aufgabe überhaupt ernst und wahr? Betest du? Ich finde es so beachtlich, wenn wir die Patriarchen sehen. Abraham, was kannte er von Gott? Wenn er irgendwo Station machte, dann schlug er ein paar Heringe in die Erde und die Bewohner des Landes dachten, aha, ja, okay, da wird er halt nachts schlafen. Ah ja, und jetzt fängt er an, sein Haus zu bauen. Er trägt Steine zusammen. Aha, Fundament steht schon. Upsala, das wurde nur ein Altar. Und dann betete Abraham. Sein Gebet war solider als sein Wohnraum. Sein Altar war was Solideres als sein Zelt. Das war das Leben Abrahams. Das Gebet war fest verankert bei ihm. Ist es das bei dir? Es gibt einen Vers, der vielleicht ganz schön zusammenfasst, was unsere Aufgabe als Priester ist, dort in 1. Chroniker 23, Vers 13. Aaron wurde abgesondert, dass er als hochheilig geheiligt würde, er und seine Söhne auf ewig, um vor dem Herrn zu räuchern und ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen ewiglich. Das ist so das Programm, was Gott mit dir hat. Du sollst räuchern, dienen und segnen. Ich möchte mit diesen drei Gedanken schließen, und dass ihr euch besser merken könnt, nenne ich es ADS. Wir sollen als erstes die Anbetung wichtig nehmen, das Räuchern. Als zweites den Dienst und als drittes das Segnen, nicht vergessen. Was ist damit gemeint? Das allererste und wichtigste, die erste Nennung ist das Räuchern, die Anbetung Gottes. Das ist das Kernstück, das ist unser vornehmlichstes Geschäft. 1. Timotheus 2, Vers 1. Vor allen Dingen aber flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen. Das sagt das Neue Testament. Das ist wichtiger als alles. Wenn wir nicht beten, haben wir auch keine Früchte zu erwarten. 1. Timotheus 2, Vers 1. Vor allen Dingen aber sollen flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen geschehen. Denn Jesus tut das. Da ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, unser hoher Priester, der tut das. Tu du das auch. Du bist doch auch ein Gesalbter. Das zweite, was wir tun sollen, dienen. Gottes Dienst. Bist du voller Dienstbereitschaft? Von Natur aus sind wir selbstgefällig, hochmütig. Ich war letzte Woche war ich Dagobert Duck auf dem Entenhausenlager und ich wurde die ganze Zeit bedient von Baptist Springsteens da. Es tut dem Fleisch richtig gut, wenn man sich nicht mal ums Essen kümmern muss und alles wird einem gebracht. Markus 10, Vers 45, Jesus kam, um zu dienen, nicht um sich dienen zu lassen. Wir hatten vor einigen Wochen sonntags einen Missionsbericht und der Beamer fehlte noch und die Leinwand fehlte noch und Tonverstärkung und meine Zivis waren nicht zu sehen. Und ich war voller Groll und habe gemurrt, Mensch, bleibe ich denn ewig Zivi hier? Kann ich wieder alles besorgen und aufbauen? Und dann habe ich da rumgeknastert an der Technik. Da kommt ein alter Bruder zu mir und sagt, Andreas, unser Leben wird immer dienen bleiben. Lerne fröhlich zu dienen. Und er hat recht. Für Leute, die dienen können, die dienen wollen, wird es immer offene Stellen geben. Immer genug Arbeit in der Gemeinde geben. Kannst du dienen? Kannst du dich selber nicht so wichtig nehmen? Den anderen in den Blick nehmen? Dienen, Diakonie, das heißt wörtlich, durch den Staub gehen. Kannst du das? Kannst du dich dreckig machen? Das bedeutet auch, da wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wenn du dienst, machst du auch Fehler. Wenn du was anpackst, dann geht auch mal was schief. Nur wenn du saubere Füße behalten willst, dann tu nichts. Deshalb konnten sie auch die Pharisäer die Reinen nennen. Sie waren nicht bereit, auch nur eine Last des Gesetzes mit dem kleinen Finger hochzuheben. Aber von anderen haben sie es verlangt. Diene, auch wenn du dich schmutzig machst, auch wenn du Fehler machst, diene. Dafür hat Jesus die Fußwaschung eingeführt. Lass dich nie von dem Gemecker der Nichtstuer beirren. Ich kenne viele frustrierte Christen, die vom Gemecker entmutigt irgendwo in der Ecke parken. Der sich bückte und mit Spucke heilte, der staubige Sandalen trug, weil er unterwegs war zu den Bedürftigen, der Schwielen und Schweiß kannte, das ist unser Herr. Mach dich fröhlich dreckig. Mach nicht Blaumann, sondern trag den Blaumann. Wir hatten vor kurzem das Muster, ein Modell der Stiftshütte bei uns. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Stiftshütte hatte wunderschöne Wände und eine tolle Decke, aber keinen Fußboden. Da war es richtig dreckig. Da war Blut und Sand und Staub. Priester machen sich schon mal dreckig, wenn sie dienen. Mach das. Diene. Sei kein Gottesdienstbesucher, sondern Gottesdiener. Und das dritte und letzte, sei ein Segen für deine Mitwelt. In 4. Mose 6 heißt es, so sollst du segnen. Und dann heißt es da, der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe dein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So sollst du den Namen Gottes auf das Volk legen. Heißt das jetzt, dass wir so einen Segensspruch aufsagen sollen? Ich glaube, es bedeutet, Gottes Namen auf andere legen, Gott ins Gespräch bringen, Gott in unseren Alltag einbeziehen, mit Menschen über Gott im Gespräch bleiben. Ich habe einen Freund und Bruder, der nimmt von Beruf aus so Krane ab. Und immer wenn er zum Kunden kommt, unterschreibt er mit dem Datum 30.04.2011 nach Christus. Der Kunde, ja, bestimmt nicht vor Christus. Ja, da wären wir beim Thema und dann fängt er an zu evangelisieren. Das ist gar nicht schwer. Legt den Namen Gottes auf die Menschen. Schreibt einfach ab jetzt das Datum mit nach Christus und wartet mal ab, was passiert. Das ist eine tolle Idee. So segnen wir, wenn wir den Namen Gottes auf Menschen legen, wenn wir Gott ins Gespräch bringen. Ich habe nochmal hier diese Kernsätze. Ein König, das ist jemand, der seine Umgebung bestimmt. Und nicht so sehr von seiner Umgebung umgepolt wird. Sei ein König. Ein Priester, das ist jemand, der in der Gegenwart Gottes lebt. Bleibet in mir, sagt der Jesus. Bleibt dran. Dann wird deine Freude völlig sein. Und ein Prophet, das ist jemand, der eine Botschaft an diese Welt hat. Ich habe gestern noch eine Mail bekommen. Vielleicht kennt ihr dieses Foto, das ist ein bisschen anstößig. Das war auf dem Christopher Street Day. Und vor diesen Jungs baut sich eine alte Dame auf mit einem Schild in der Hand. Jesus rettet. Und dieses Bild bekam einen Preis. Es wurde irgendwie ein Foto des Jahres 2000. Weil es so krass ist. Aber was ich nicht wusste ist, diese Frau, die hat das nicht einmal gemacht, sondern das war ihr Leben. Sie wurde 81 und ist diese Woche heimgegangen. Sie stand jeden Tag in Dortmund, in der Innenstadt. Sie ist extra ins Ruhrgebiet gezogen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Und sie hatte immer ein Wort Gottes dabei und sie war stadtbekannt. Und es gab ein gewaltiges Presseecho. Diese Frau hat was bewegt. Auf Facebook gibt es jetzt Fanseiten und die Leute schreiben sich, was sie von dieser Frau halten und was sie mit ihr erlebt haben. Maria Schmidt, sie starb am Montag. Vielleicht braucht Deutschland jetzt neue Könige, Priester und Propheten, die sich so wie sie einfach Gott zur Verfügung stellen und die Gottes Segen in diese Welt tragen. Amen.